Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist 18:20 das Abendjournal live mit Romy Arndt und ich begrüße Sie an diesem heißen Freitagabend. 2 Tage müssen wir noch durchhalten, dann kommt die große oder zumindest irgendeine Abkühlung. In Deutschland und der Schweiz wird es am Sonntagabend oder am Montag soweit sein. In Teilen Österreichs könnte die Hitze aber noch bis Dienstag dauern. Das thüringische Erfurt allerdings bleibt auch danach weiterhin ein heißes Pflaster. Zehntausende Demonstranten wollen dort in einer Woche den AfD-Parteitag verhindern. Wir sprechen gleich darüber mit dem früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Deutschland, Hans-Georg Maaßen. Kinder, die in Berlin zur Schule gehen, machen schon früh Erfahrungen mit Gewalt. Spucken, treten, verprügeln. All das gehört leider zum Alltag an vielen Berliner Schulen. Einzelheiten benennt das erste Berliner Konflikt- und Gewaltbarometer. Ob das ausreicht und welche Konsequenzen gezogen werden müssten, darüber spreche ich mit dem AfD-Politiker Dr. Götz Frömming, der früher selbst Gymnasiallehrer war. Grenzen der Klimawissenschaft, Wiedereinstieg in die Kernkraft oder die Rolle von Wasserdampf bei Klima und Wetter. Das sind einige der Themen, um die es an diesem Wochenende in Halle an der Saale geht. Bei der 17. Internationalen Klima- und Energiekonferenz versammeln sich diejenigen, die Zweifel haben am offiziellen Klima- und CO2-Narrativ. Darunter renommierte Experten wie etwa der Physik-Nobelpreisträger John Clauser. Wir sprechen etwa um 6:30 mit dem Veranstalter Dr. Holger Tuss vom Eike-Institut. Und heute ist ja Freitag und das heißt, Oliver Brendel analysiert wieder mal die Peinlichkeiten der Woche in seinem Abwasch. Diesmal hat er die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM beobachtet und er fand es erstaunlich, dass es tatsächlich nur um Fußball geht. Keine Armbinden, keine peinlichen Bekenntnisse, nur Fußball. Erstaunlich. Das sind unsere Themen heute bei 18:20. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt braut sich in der kommenden Woche was zusammen. Am Wochenende 4. und 5. Juli soll auf der Erfurter Messe der Bundesparteitag der Alternative für Deutschland stattfinden. Angesichts der Umfragewerte und Wahlerfolge der AfD ist die sogenannte Zivilgesellschaft in Deutschland in heller Aufregung. Die Polizei erwartet mehr als 50.000 Gegendemonstranten in Erfurt. Organisationen wie zum Beispiel der DGB mobilisieren ihre Mitglieder bundesweit. 235 Busse mit Gegnern der AfD werden erwartet. Tausende andere Gegendemonstranten werden mit Zügen anreisen. Die Stadt Erfurt wird den größten Polizeieinsatz ihrer Geschichte erleben. Das Ziel der Protestierer ist klar, sie wollen nicht nur Zeichen setzen, wie sie es immer gerne nennen. Nein, sie wollen den AfD-Parteitag verzögern, stören und wenn möglich verhindern. Darüber spreche ich jetzt mit Hans-Georg Maaßen, dem früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Abend.
Herr Maaßen, mehr als 50.000 Gegendemonstranten wegen eines Parteitags. Wie ist die Masse dieser Protestierer einzuschätzen, die da nach Erfurt kommen wollen? Und wie groß wird der Anteil der gewaltbereiten Störer sein?
Ich denke, dass der überwiegende Teil der Anreisenden aus dem eher politisch linken, linksradikalen und linksextremen Spektrum kommt, aber nicht gewaltbereit ist. Allerdings muss man sehen, dass viele dieser Menschen wahrscheinlich hochfanatisiert sind und sich deswegen dann auch an einem Wochenende auf den Weg nach Erfurt begeben. Und hochfanatisiert heißt, durch die Berichterstattung der Mainstream-Medien, aber auch durch Aussagen wie von Bundeskanzler Merz, dass die AfD im Grunde genommen in der Tradition der NSDAP stünde, glauben viele Menschen offensichtlich, dass die AfD eine ganz gefährliche rechtsextremistische Partei ist und auf jeden Fall verhindert werden muss, dass sie irgendwo in der Regierung sind. Heißt also, es ist auch zu erwarten, dass sich manche, die nur linksradikal sind, bisher noch nicht an Gewalttaten teilgenommen haben, sich vielleicht innerhalb dieser Szene und aufgrund einer aufgeheizten Stimmung dann auch zu Gewalttaten stimulieren lassen. Insgesamt wird ja mit 2600, habe ich gelesen, Gewalttätern gerechnet, die eigens dafür anreisen aus der autonomen Szene, aus der Antifa-Szene und aus anderen linksextremistischen Szenen. Ich gehe davon aus, dass hier es wirklich auch zu Übergriffen kommt und da ist es ganz entscheidend, dass die Polizei ein gutes Konzept hat, um dies nach Möglichkeit zu verhindern.
Eine zentrale Rolle beim Protest in Erfurt spielt das Bündnis Widersetzen. Es versucht, Menschen aus ganz Deutschland zu mobilisieren, um den Parteitag zu verhindern. Ganz klar. In Erfurt versuchen die Aktivisten mit Haustürbesuchen Menschen vom Protest zu überzeugen. Die AfD-Landtagsfraktion hat Widersetzen angezeigt. Wie ist das juristisch einzuschätzen, was Widersetzen da macht?
Also Widersetzen steht aus meiner Sicht in der erfolgreichen linksextremistischen Strategie der Verklammerung sämtlicher oppositioneller oder widerständiger Gruppierungen. Das haben wir bei der interventionistischen Linken gesehen, beim G20-Gipfel seinerzeit in Hamburg, wo es diesen Bündnissen gelungen ist, alle zu verklammern mit der Überschrift, wir sind alle für das gleiche Ziel. Und kritisieren uns nicht, wenn der eine Gewalt anwendet und der andere legalistisch nur vorgeht. Und hier nehme ich auch wahr, Widersetzen versucht, alle linken Gruppierungen zu mobilisieren, zu verklammern und einheitlich dann antreten zu lassen, auch wenn unterschiedliche Methoden angewandt werden, bis hin eben auch zur Gewalt, wovon sich dann die linksextremistischen Gruppierungen oder linken Gruppierungen dann allenfalls halbherzig distanzieren werden.
Dieses Bündnis Widersetzen argumentiert, die AfD sei eine faschistische Partei, so wörtlich, die Massendeportationen und andere Verbrechen plane, der Parteitag diene der Vorbereitung einer Machtergreifung und müsse deshalb gestoppt werden, es sei eine illegitime Versammlung. Ziviler Ungehorsam sei daher gerechtfertigt. Wird das Bündnis juristisch damit durchkommen? Also immerhin sind ja Parteien und ihre Parteitage vom Grundgesetz geschützt.
Man muss die juristische Ebene von der politischen Ebene unterscheiden. Auf juristischer Ebene ist natürlich die AfD gut beraten, wenn sie dagegen vorgeht. Allerdings nach meiner juristischen und Lebenserfahrung wollen sich Juristen, gerade Richter, nicht gerne in politische Verfahren vor den Karren spannen lassen, von welcher Seite auch immer. Ich würde mich nicht so sehr auf die juristische Seite hier kaprizieren. Vielleicht, oder ich sage mal, aus meiner juristischen Wahrnehmung sollte die AfD Erfolg haben. Das Entscheidende ist die politische Kommunikation, die öffentliche Kommunikation. Und da sind die Linken unglaublich gut. Das Narrativ, die AfD sei eine faschistische Partei, hat sich in vielen Köpfen schon festgesetzt. Es ist ihnen gelungen, ohne jeglichen Beweis, ohne jegliche Belege und Argumentation, selbst Bundeskanzler Merz, wie ich vorhin sagte, benutzt er dieses Narrativ, indem er sagt, dass die AfD in der Tradition der NSDAP stünde, sinngemäß jedenfalls, und für den Holocaust stünde. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Narrativ und die AfD wäre sehr gut beraten, argumentativ in der politischen Kommunikation dagegen vorzugehen. Dass diese Behauptung Blödsinn ist, weiß eigentlich fast jeder. Aber wenn ich sage fast jeder, darf man nicht vergessen, dass viele im Mainstream immer noch den Mainstream-Medien und der Autorität eines Bundeskanzlers glauben, aber dass auch viele der Anreisenden zu dem Parteitag von Seiten der Linken und Linksradikalen sich durch eine derartige infame Behauptung, die AfD sei eine faschistische Partei, anstacheln lassen. Und deswegen muss dieses Narrativ öffentlich bekämpft werden, und zwar durch politische Kommunikation. Ansonsten fühlen sich die anreisenden Demonstranten geradezu aufgefordert, den Faschismus mit allen legalen und illegalen Mitteln zu bekämpfen und sehen sich letztendlich auch gerechtfertigt durch das Widerstandsrecht des Grundgesetzes, dass man den Faschismus eben in Deutschland unter allen Umständen bekämpfen muss. Für mich ist es jedenfalls ein ganz gefährliches Narrativ, der AfD Faschismus zu unterstellen, weil dies auch die Legitimation eben zu Gewalthandeln geben kann.
Protest und Blockaden sind offenbar nicht nur auf den Straßen von Erfurt zu erwarten, sondern möglicherweise auch in anderen Formen, also mit Drohnen aus der Luft oder mit Störattacken auf den Polizeifunk oder auf Infrastruktur. Wie gefährlich kann die Lage werden?
Ich bin nicht der Polizeiführer vor Ort. Aus meiner Sicht haben wir es hier zu tun mit mehreren Besonderheiten. Eine Besonderheit ist, dass hier öffentlich mehr oder weniger verdeckt oder offen aufgefordert wird, alles gegen die AfD zu unternehmen. Und das schließt auch illegale Mittel ein, und zwar von ziemlich hohen politischen Stellen und auch von den Medien. Damit fühlen sich dann die Demonstranten, die fanatisiert sind, letztendlich ermutigt, so etwas zu tun, weil sie glauben, sie stehen hier auf der richtigen Seite und das, was sie tun, ist nichts anderes als Notwehr gegen den Faschismus. Und wir haben es zu tun mit einer sehr organisierten Demonstrationsbewegung. Widersetzen macht es hochprofessionell. Innerhalb von kurzer Zeit haben sie ihre Webseiten aufgestellt, die Bündnisse zusammengeschmiedet gegen die AfD. Und es wird mit Sicherheit eine hochorganisierte Anreise geben, eine hochorganisierte Durchführung der Demonstrationen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Polizei jedenfalls richtig aufgestellt ist, weil wir brauchen da nicht nur genügend Polizeibeamte vor Ort in Erfurt, die die Lage im Griff behalten und jederzeit auch im Grunde genommen wissen, was die Demonstranten und die gewaltbereiten Demonstranten planen, sondern wir brauchen auch eine vernünftige Deeskalationsstrategie der Polizei, die jedenfalls die Veranstaltung schützt und nicht dazu führt, dass die Veranstaltung, das heißt der Parteitag der AfD, einfach abgesagt wird, weil es jedenfalls zu unkontrollierten Gewalttaten kommen kann.
Gestern kam ein sogenanntes Gutachten heraus, das die angebliche Verfassungswidrigkeit der AfD belegen soll. Es hat 1500 Seiten, wurde von Juristen erstellt und von einer NGO namens Gesellschaft für Freiheitsrechte herausgegeben. Was ist von diesem Gutachten zu halten?
Bei strenger juristischer Prüfung würde ich sagen, von dem Gutachten ist nichts zu halten, weil dieses Gutachten, geht man von der bisherigen Rechtslage aus, keinerlei Belege für ein aggressiv-kämpferisches, verfassungswidriges Verhalten der AfD vorbringt. Aber man darf dieses Gutachten nicht unterschätzen. Es ist aus meiner Sicht durchaus geschickt gemacht worden, denn das Gutachten verschiebt stillschweigend Maßstäbe. Ein Maßstab, den sie jetzt verschoben haben, ist zu behaupten, wenn AfD-Politiker fordern, dass gegen Regierungspolitiker Haftbefehle erlassen werden oder Strafverfahren eingeleitet werden. Zum Beispiel gegen Herrn Lauterbach ist gesagt worden oder gegen Frau Merkel wegen der Migrationspolitik. Dann wird unterstellt, dass dies verfassungswidrig sei, denn die AfD stünde für ein politisches Strafrecht und damit für politische Verfolgung, Missbrauch des Strafrechts. Ich will damit sagen, hier wird einfach ein Maßstab verschoben. Das heißt, wenn man fordert, dass Politiker für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden, wird daraus einfach geschlossen, dass die schon verfassungswidrig bzw. aggressivkämpferisch verfassungswidrig ist. Insoweit ist dieses Gutachten aus meiner Sicht, sollte von der AfD nicht unterschätzt werden. Es gibt Hinweise, wie man in einem möglichen Verbotsverfahren gegen die AfD vorgehen wird, also Maßstäbe verschieben, in bestimmte Aussagen etwas hineininterpretieren, was nie gesagt worden ist. Und es macht auch deutlich, dieses Gutachten, dass die Gegenseite der AfD es wirklich ernst meint mit einem Verbotsverfahren. Innenminister Mayer aus Thüringen hat sich ja sofort schon lobend zu diesem Papier geäußert. Und dass es möglicherweise, wenn man einige CDU-Bundesländer dazu bringen könnte, die Position mitzutragen, dass es von Landesseite dann, das heißt Bundesratsseite, Initiativen zu einem Verbotsverfahren geben könnte. Ich würde jedenfalls das Gutachten nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Über dieses Gutachten werden wir hier im Kontrafunk auch in der kommenden Woche noch einmal detaillierter berichten. Und auch der AfD-Parteitag in Erfurt wird uns natürlich dann weiter beschäftigen. Für heute herzlichen Dank an Hans-Georg Maaßen, den früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Dankeschön.
Sehr gerne.
Sie hören 1820, das Abendjournal. Wie groß ist das Problem mit Gewalt und Mobbing an Berliner Schulen? Dazu gibt es jetzt erstmals eine Studie, das Berliner Konflikt- und Gewaltbarometer. In Auftrag gegeben hat es der Berliner Senat. 14.000 Schüler verschiedener Klassenstufen und 2.600 Lehrer wurden dazu befragt. Und die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache. 57% der Berliner Lehrer sehen an ihrer Schule ein großes oder sogar sehr großes Gewaltproblem. Zwei Drittel der Neuntklässler berichten von Beleidigungen. Jeder vierte Schüler wurde schon mal getreten, geschlagen oder verprügelt. Ein Drittel der Neuntklässler fühlt sich durch Gewalt beim Lernen stark gestört. Ältere Schüler beklagen zunehmenden Druck durch religiöse Regeln, die sie einhalten sollen. Bei 7% der Gewaltvorfälle an den Berliner Schulen spielt Religion eine Rolle. Antisemitismus und Islamismus sehen viele Lehrer als großes Problem. Was kann man nun aus diesen Zahlen herauslesen und wie sollte die Politik darauf reagieren? Dazu begrüße ich jetzt Dr. Götz Frömming. Er ist kulturpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag und langjähriger Gymnasiallehrer. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Frömming, zunächst einmal ist es ja positiv zu bewerten, dass die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch von der CDU das Problem Gewalt an Schulen überhaupt in den Blick nimmt und diese Studie in Auftrag gegeben hat, oder?
Ja, das begrüßen wir und das haben wir tatsächlich auch schon auf Bundesebene im Bundestag mehrfach gefordert. Man müsste es natürlich nicht nur für ein einzelnes Bundesland tun, sondern wir bräuchten auch ein nationales Lagebild, um dann auch die entsprechenden Handlungsoptionen abzuleiten.
Wie bewerten Sie nun die Ergebnisse dieses Gewaltbarometers? Was sagen die aus über den Schulalltag in Berlin?
Das ist jetzt, sage ich mal, für diejenigen, die sich schon länger mit der Situation an unseren Schulen befassen oder so wie ich auf eigene Erfahrungen zurückblicken können und auch noch Kinder an Schulen haben, keine sonderliche Überraschung, dieses Ergebnis. Und eigentlich haben wir auch kein Erkenntnisproblem. Die Probleme sind lange bekannt. Es fehlt uns aber am Mut der Verantwortlichen, ihnen auch wirklich mal ins Auge zu blicken und die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
Sie haben es erwähnt, Sie haben selbst als Gymnasiallehrer gearbeitet, auch an zwei Schulen in Berlin. Waren die Schulen, wo Sie unterrichtet haben, damals auch schon gewaltgeprägt oder ist das an Gymnasien eher nicht so das Thema?
Es hat am Gymnasium einen geringeren Umfang. Allerdings hatten wir Gewaltvorfälle auch in unseren Schulen. Ich erinnere mich an einen Vorfall, wo ein Schüler von zu Hause eine scharfe Waffe mit in die Schule brachte. Sie war zwar nicht geladen, aber Sie können sich vorstellen, dass man da doch erstmal schluckt, wenn plötzlich so eine Knarre auf dem Tisch liegt. Also insofern gibt es Gewaltvorfälle an allen Schultypen. An Gymnasien sind sie etwas geringer, weil dort haben die Lehrer ja immer noch die Möglichkeit, durch Ordnungsmaßnahmen auch Schüler dann von der Schule zu verweisen. Aber insbesondere an den Sekundarschulen in den Brennpunktvierteln ist das ein massives Problem.
Wenn wir jetzt mal dieses Konflikt- und Gewaltbarometer für die Berliner Schulen betrachten, wurden da aus Ihrer Sicht die richtigen Fragen gestellt oder fehlen Ihnen da wichtige Aspekte?
Naja, es wurden schon zentrale Aspekte abgeklopft. Man hat ja auch ganz vorsichtig sich dem Thema Migrationshintergrund genähert. Da erlebt man ja nicht nur bei Politikern, sondern auch bei Wissenschaftlern, die hier eigentlich sozusagen ja ohne Angst und allein an den Ergebnissen interessiert vorgehen sollten, doch eine gewisse Zurückhaltung. Die Autoren vermeiden es hier, klare Zuschreibungen zu machen. Das ist aus meiner Sicht aber an der Stelle ein Fehler, weil es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Zahl von Schülern nicht deutscher Herkunft an einer Schule und den Problemen, die es an einer Schule gibt. Das heißt nun natürlich nicht, dass alle Schüler nicht deutscher Herkunft ein Problem wären. Gott bewahre, darunter gibt es viele tolle Schüler. Ich habe zu etlichen noch bis heute Kontakt. Aber es ist eben doch einfach eine statistische Auffälligkeit. Je mehr Migranten oder Schüler mit Migrationshintergrund in einer Klasse, je mehr Muslime, je mehr aus bestimmten Ländern kommen, vor allen Dingen dann noch Jungs natürlich, desto höher ist das Gewaltpotenzial in einer Schule und in einer Klasse.
Ein Ergebnis des Gewaltbarometers ist auch, dass knapp 2/3 der Berliner Lehrer sagen, seit Corona haben die Gewaltvorfälle an ihrer Schule deutlich zugenommen. Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, da wundert man sich zunächst mal, weil wir hatten ja in Deutschland sehr lange Schulschließungen. Das haben wir auch immer wieder kritisiert. Und das ist natürlich eine verlorene Zeit gewesen. Nicht nur was, sage ich mal, die Lerninhalte anbelangt. Wir sollten nicht vergessen, dass Schulen auch einen wichtigen Erziehungsauftrag haben. Während die Schüler in der Schule sind, geht der Erziehungsauftrag von den Eltern sozusagen leihweise an die Lehrer über. Und während der Corona-Zeit fiel das natürlich aus und das scheint sich nun immer noch bemerkbar zu machen.
Die Schüler wurden auch nach ihrer Einstellung zu Regeln gefragt und dabei kam heraus, dass 41% der muslimischen Schüler in der 9. Klassenstufe sagen, religiöse Regeln finde ich wichtiger als die Regeln meiner Schule. Bei christlichen Schülern gab es allerdings auch eine relativ große Zahl, die das so sehen, also religiöse Regeln vor den Regeln der Schule, nämlich 33% haben das gesagt. Was sagen diese Zahlen Ihrer Meinung nach aus?
Ja, ich weiß nicht, ob die Frage so wirklich gut gestellt war oder alle Schüler sie so verstanden haben, wie die Autoren der Studie sie verstanden haben. Natürlich, mir fielen auch gewisse religiöse Gebote ein, die einem möglicherweise wichtiger sind als irgendeine Pausenregelung der Schule. Es kommt aber doch darauf an, was man im Schulalltag damit macht. Wenn ich der Meinung bin, dass ich meine Lehrer nicht achten muss, weil sie nicht dem muslimischen Glauben angehören, dann haben wir natürlich ein Problem. Wenn Schüler mitten im Unterricht rausrennen, weil sie meinen, jetzt irgendwo beten zu müssen, dann haben wir auch ein Problem. Und das ist, glaube ich, bei Schülern jetzt, die christlichen Glaubens sind, eher ein geringeres Problem. Also alle Fälle, die wir auch hier in Berliner Schulen hatten, einige sind ja wirklich auch durch die Presse gegangen, wo ein Schüler einen Gebetsraum zur Verfügung gestellt bekommen musste und so weiter. Das war zufällig an meiner Schule. Das waren alles Probleme mit dem Islam, mit islamischen Schülern und nicht mit christlichen.
Als Konsequenz aus den Ergebnissen des Gewaltbarometers denkt nun die Bildungssenatorin darüber nach, an jede Berliner Schule einen Schulpsychologen zu schicken. Ist das der richtige Weg?
Ja, natürlich können Schulpsychologen, Sozialarbeiter auch helfen, aber das zeigt ja eigentlich nur, wie gravierend die Probleme inzwischen sind. Wenn die Lehrer kleinere Klassen hätten, wenn sie nicht so überlastet wären mit bürokratischen Aufgaben, dann könnten sie sich auch ihrem Erziehungsauftrag besser widmen. Die Klassen sind nach wie vor zu groß, wir haben zu wenig Lehrer, das ist ein Versäumnis der Politik. Und gerade wenn ich eine schwierige Schülerklientel habe, dann brauche ich kleinere Klassen und natürlich auch mehr Personal. Also prinzipiell, ja, ist das nicht schlecht, ob das ein Psychologe pro Schule ist oder einer für zwei, das kann man sehen. Das gibt es übrigens an Elite-Internaten, ist das die Regel. Dort gibt es zusätzlich zu den Lehrern noch Pädagogen, Sozialarbeiter und natürlich auch entsprechend Schulpsychologen. Also das finde ich prinzipiell richtig. Das allein wird aber nicht ausreichen.
Für kleinere Klassen will die Bildungssenatorin jetzt auch sorgen, zumindest an Brennpunktschulen in Berlin. Ab dem kommenden Schuljahr sollen da 300 zusätzliche Grundschullehrer an diesen Schulen eingesetzt werden. Klingt ja gut, aber wo kommen denn diese zusätzlichen Lehrer her?
Das ist das große Problem. Lehrer kann man ja nicht einfach vom Baum pflücken. Wenn wir wirklich gut ausgebildete Fachlehrer haben wollen, die auch eben die Fachausbildung durchlaufen haben, erstes, zweites Staatsexamen, Referendariat und so weiter, dann dauert das eine gewisse Zeit. Also es müssen heute die Weichen gestellt werden für, ja, hätten eigentlich früher gestellt werden müssen für die Probleme, die wir heute haben. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Die Bundesländer stehen ja auch in einem gewissen Wettbewerb. Berlin hat lange Zeit nicht verbeamtet, was dazu führte, dass Lehrer dann lieber nach Hamburg oder in andere Bundesländer gegangen sind. Es ist gut, dass man hier umdenkt, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis es wirklich besser wird.
Inwieweit sind aus Ihrer Sicht die Ergebnisse des Berliner Gewaltbarometers auch auf andere Städte in Deutschland übertragbar? Oder ist Berlin da schon ein Sonderfall?
Berlin ist als Großstadt ein Sonderfall, aber wir haben natürlich parallele, ähnliche Verhältnisse auch in anderen eher westdeutschen Großstädten, wobei man feststellen muss, dass die östlichen Bundesländer hier nachziehen, genauso wie sie übrigens auch nachziehen, was die Zusammensetzung der Bevölkerung anbelangt. Es ist einfach eine gewisse Herausforderung, wenn ich viele Schüler in der Klasse habe, die zu Hause kein Deutsch sprechen, die mit Kriegserfahrung hergekommen sind. Es kamen hunderttausende Schüler noch aus der Ukraine obendrauf, obwohl wir ja vorher schon genug Probleme hatten. Und dann zu glauben, dass das System Schule, das für eine heile Gesellschaft mal ja erdacht und ausgebaut worden ist, das alles so ohne Blessuren schultern könne, also das zu glauben, war schlichtweg naiv. Und da hat die Politik im Bund, in den Ländern vor allen Dingen, kolossal versagt.
Über die Ergebnisse einer Studie über Gewalt an Berliner Schulen sprach ich mit Dr. Götz Frömming. Er ist kulturpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag und Gymnasiallehrer. Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Thank you.
Sie hören 1820, das Abendjournal im Kontrafunk. Für die CO2-Alarmisten ist die momentane Wetterlage in Mitteleuropa natürlich ein gefundenes Fressen. Fleißige Redakteure in den Mainstream-Medien haben dieser Tage mal genau ausgerechnet, wie viel Grad der momentanen Hitze dem Sommer geschuldet sind und wie viel Grad auf das Konto des Menschgemachten, Sie wissen schon, gehen. Insgeheim freuen sich die Alarmisten vielleicht sogar über die Hitze, weil sie ja damit in ihrer Theorie bestätigt werden. Wissenschaftler, Unternehmer und interessierte Bürger, die sich an der ganzen Panik seit Jahren nicht beteiligen, treffen sich heute und morgen in Halle an der Saale bei der 17. Internationalen Klima- und Energiekonferenz, kurz ICEC. Ausgerichtet wird diese vom privat finanzierten Europäischen Institut für Klima und Energie, EIKE. Und mit dessen Präsident Dr. Holger Tuss bin ich jetzt verbunden. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Tuss, die Konferenz ist ja ein Gegenentwurf zum Alarmismus von Weltklimarat oder Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Was steht denn diesmal bei Ihnen im Mittelpunkt? Was waren heute zum Beispiel die Highlights des ersten Tages?
Ja, also wir haben einen ganz bunten Themenstrauß, den wir anbieten. Das hat auch pragmatische Gründe, aber es geht natürlich vor allem um zu zeigen, was es so Neues gibt in der Klimawissenschaft. Zum einen, also vieles, was halt nicht so Mainstream ist, geht da ja unter. Aber ich persönlich als Historiker bin natürlich auch sehr stark interessiert an dem Thema Paläoklimatologie. Und da hat es heute den ersten Vortrag gegeben zu diesem Wechselspiel zwischen alten Kulturen und Klimawandel. Und das fand ich persönlich halt sehr interessant. Das ist auch so eine Richtung, die wir auch ein bisschen ausbauen wollen, weil Historiker eigentlich die sind, die besten Proxy-Daten haben. Na, denn wir beschäftigen uns ja auch nicht nur mit den Lebensdaten von irgendwelchen Herrschern, sondern eben auch mit der dazugehörigen Kulturgeschichte.
Das heißt, Paläoklimatologie heißt, Sie schauen sich an, wie sich das Klima in früheren Zeiten entwickelt hat, also welche Klimawandelgeschichten es früher schon gab.
Genau, es gab ja, also der Klimawandel ist ja nicht menschgemacht, sondern der läuft ja einfach ganz natürlich ab. Und es gibt da in unserer Landschaft oder im Boden ganz viele kulturelle Hinterlassenschaften alter Völker, die halt viel weiter zurückgehen als schriftliche Aufzeichnungen, wo man dann in Archive gehen kann, um die auszuwerten. Und genau, und diese interdisziplinären Forschungen von Geologen, Archäologen, Paläontologen und so weiter, das ist halt so eine neue Geschichte, die mich persönlich sehr interessiert. Und das ist vorgetragen worden von jemandem, also Dr. Dominik Görlitz, der selbst experimentelle Archäologie betreibt. Das heißt, die versuchen zum Beispiel nachzuweisen, wie weit man mit den steinzeitlichen Techniken zum Beispiel mit seinem Boot fahren konnte, ja, oder solche Dinge. Und da gibt es immer Bezüge zum Klimawandel. Also man mag das gar nicht glauben, aber das ist wahnsinnig spannend. Und eben durch die vielen neuen Techniken, Daten auszuwerten oder archäologische Funde auszuwerten, gibt es da auch ständig neue Erkenntnisse. Und ja, das war so eine Sache. Und das andere Thema, was sich dann so durchzieht, ist die Kritik am IPCC und allem, was dazu gehört, wo sich also immer wieder zeigt, dass da getrickst und getürkt worden ist in der Vergangenheit.
Ja. Es ist ja inzwischen die 17. Konferenz dieser Art, die Sie veranstalten. Wie zufrieden sind Sie mit der Resonanz? Also ist trotz Hitze genug Publikum im Saal?
Ja, überraschenderweise sind wir sehr beliebt in unserer Community und darüber hinaus. Und die Leute halten tapfer durch. Wir haben jetzt auch eine Klimaanlage angeschafft. Aber um den Punkt mal anzusprechen, es ist halt das Thema eigentlich nicht der menschengemachte Klimawandel, sondern der menschengemachte Mangel an Klimaanlagen, der die Leute belastet.
Viele Redner heute und morgen, die kommen aus den USA. Wenn man sich so das Programm anschaut, sind die USA ein Zentrum der klimarealistischen Bewegung?
Das ist auf jeden Fall richtig, aber man muss gleichzeitig natürlich betonen, dass die USA auch nach wie vor der Wissenschaftsstandort Nummer 1 sind auf der Welt. Also Wissenschaft entsteht ja immer auch im Dialog und da spielt einfach die Musik in den USA. Und ich fand es jetzt auch nicht so USA-lastig. Also wir haben ja auch ein Referendum aus Irland und jemand aus den Niederlanden und so weiter. Also wir hatten schon mehr amerikanische Referenten.
Aber ich kann ja schon mal verraten, dass morgen ein Nobelpreisträger auftritt, morgen Mittag, der Physik-Nobelpreisträger von 2022, John Clauser, hält einen Vortrag. Ist der auch heute schon da und mischt sich da unter das Volk?
Ja, der hat ja eine gute Zeit. Also der hat jetzt auch schon, also wir haben ihn zum zweiten Mal als Referenten da. Der hat sich mit vielen von unseren Leuten schon angefreundet und genau, und ist interessiert bei der Sache. Und er ist auch gleichzeitig, muss man dazu sagen, einer der schärfsten Kritiker der IPCC-Physik. Und das möchte man gar nicht glauben, aber es ist ein echter Physik-Nobelpreisträger von 2022. Also das ist jetzt auch nicht jemand, der mal in den 70er Jahren berühmt war. Ja. Und also die Kritik ist da wirklich extrem. Ja. Und er kennt natürlich auch die ganzen Geschichten aus dem Inneren des IPCC und aus dieser Physiker-Community und gibt ja auch immer mal wieder was zum Besten. Also man soll sich wirklich verabschieden von diesen Idealisierungen aller Welt, Klimarat und beste Wissenschaftler aus der ganzen Welt und so weiter oder wissenschaftlicher Konsens und was da alles behauptet wird. Das sind alles Lügen, also Narrative kann man es auch nennen, aber es ist alles nicht richtig, was da gesagt wird in der Richtung, ja.
Und Ihre Konferenz ist ja zweisprachig, es wird alles übersetzt, vom Englischen ins Deutsche, genau. Vom Deutschen ins Englische. Worüber wird denn John Clauser morgen sprechen?
Also der hat immer so ein Überthema, also ist genau die Kritik am IPCC und er versucht halt zu zeigen, und er kann es auch ganz gut zeigen, dass es eben keine Klimakrise gibt, sondern dass das eben alles auf Datenmanipulation beruht oder Fehlauswertung von Daten, wie man das nennen will. Und das ist jetzt ein bisschen zu umfangreich, dass ich das jetzt hier in 2 Minuten erkläre. Aber es wird also nach der Konferenz ein Videodokument geben auf unserem YouTube-Kanal. Da kann sich das jeder mal in Ruhe angucken, das auch mit Untertiteln.
Also mit deutschen Untertiteln. Wer jetzt kurz entschlossen sagt, das will ich mir morgen anschauen vor Ort, der kann auch noch kommen. Es gibt auch noch Karten oder ist schon voll?
Ja, so ein paar Restplätze sind schon da, aber der muss halt eine Tageskarte kaufen, sagen wir mal so.
Na klar.
Also sollte vielleicht auch vorher eine E-Mail schreiben, dass wir ein bisschen wissen, wer da kommt. Aber grundsätzlich ist das möglich, ja.
Im Umfeld des erwähnten Weltklimarates IPCC wurde ja vor ein paar Wochen ein besonders oder eigentlich zwei Modellszenarien, darunter ein besonders extremes, alarmistisches Modellszenario für die Klimaentwicklung quasi still und leise ad acta gelegt. Was bedeutet das aus Sicht der Kritiker des IPCC und wie wird das auch auf Ihrer Konferenz diskutiert?
Ja, da gibt es natürlich viel Zustimmung. Also das ist ja ein wichtiger Etappensieg. Und wir sagen das ja schon seit über 20 Jahren, dass diese Extremszenarien nicht zutreffen und dass das völlig übertrieben ist. Also gibt es auch Publikationen aus unseren Kreisen dazu. Und genau, das ist vielleicht ein erster Schritt, um das ganze Thema ein bisschen zu entgiften und zu entspannen. Denn Klimaforschung ist ja wichtig. Nur wenn halt das immer wieder weiter politisiert wird und daraus abgeleitet wird, man müsse die Autobahnen abreißen und die Industrie schließen, das ist natürlich eine Sackgasse. Ja. Also das Problem ist eigentlich nicht eine Klimadebatte, das Problem ist ja die deutsche Energiewende in Wirklichkeit.
Sie sind ja auf der Messe in Halle. Ich könnte mir vorstellen, dass die Thematik Ihrer Konferenz nicht bei allen auf Begeisterung stößt. Gibt es da irgendwelche Proteste gegen die Konferenz, Demonstrationen oder sowas?
Na, es soll ein paar Anfragen, kritische Anfragen bei der Messeleitung gegeben haben, aber bei uns sehe es überhaupt nichts. Und das Gelände ist auch super gut bewacht mit allen möglichen Vorkehrungen, will ich jetzt im Radio nicht gerade bekannt geben, aber wer hier rein will und keine Karte hat oder nichts Gutes im Schilde führt, der wird einige Schwierigkeiten kriegen. Ja.
Über den Physik-Nobelpreisträger John Clauser haben wir schon gesprochen. Wer tritt denn morgen noch auf? Was steht da noch auf dem Programm?
Ja, also ich bin da parteiisch, weil ich, wie gesagt, eigentlich von Haus aus Historiker bin. Ich finde zum Beispiel ganz großartig den Jack Kelly aus den USA. Der spricht über die grüne Sahara und ein ähnliches Thema hat auch der Dr. Stefan Gröpelin aus Köln, ehemals Universität Köln, der spricht auch über die Klimaforschung aus Sahara. Man muss sich das ja vorstellen, dass die Sahara nicht nur einfach so eine Wüste ist, sondern ein riesiges Klimaarchiv. Und es ist auch ein riesiger geografischer Raum, der ganz schlecht erforscht ist. Und beide haben sich damit lange beschäftigt. Also Gröpelin hat auch für die Deutsche Forschungsgemeinschaft da Expeditionen in die Sahara unternehmen können. Da hat er zum Beispiel mitten in der Wüste diese Felszeichnungen von schwimmenden Menschen entdeckt oder wiederentdeckt. Das ist so eine Art Indiana Jones der deutschen Klimaforschung. Das ist immer wahnsinnig spannend, was der da alles erlebt hat. Und er ist natürlich auch Zeitzeuge von 45 Jahren Klimaforschung und er erzählt da jede Menge auch Geschichten, auf welche Wege und Abwege die deutsche Klimaforschung gekommen ist. Also diese beiden Vorträge, wo so Klimaaspekte und Geschichte zusammengeführt werden, zusammengezogen werden, das finde ich halt ganz besonders spannend. Aber ich finde grundsätzlich alle unsere Vorträge spannend, ob sie jetzt etwas politischer sind oder ob Daten ausgewertet werden, wie jetzt gerade eben von dem amerikanischen Wissenschaftler Dr. Kohler, ja, oder was auch immer. Mein eigenes Schlusswort würde ich mir natürlich nicht anhören an Ihrer Zuschauerstelle, aber ansonsten ist alles, schauen Sie sich die Videos an, die wir dann veröffentlichen. Da ist es dann vielleicht auch nicht mehr so warm und man hat ein Bier dabei oder so. Also ich finde es alles interessant, sonst hätte ich die Leute ja nicht eingeladen. Ja.
Über die 17. Internationale Klima- und Energiekonferenz in Halle sprach ich mit dem Veranstalter Dr. Holger Tuss, Präsident des Europäischen Instituts für Klima und Energie, EIKE. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Hier ist 18:20, das Abendjournal. In London ist ja Anfang der Woche der Premierminister wegen Erfolglosigkeit und Unbeliebtheit zurückgetreten. Oliver Brendel meint, das könnte durchaus ein Vorbild sein, auch für andere Politiker. Hier kommt der Abwasch.
Was ist diese Woche passiert? Eigentlich nicht viel. Gut, dieser Keir Starmer ist zurückgetreten. Aber wen wundert das, wenn einer schon Keir heißt? Außerdem hat er Großbritannien in eine noch schlimmere Kloake als Berlin verwandelt. Und das muss man erst nur schaffen. Angeblich reagiert er mit seinem Rücktritt auf seine schlechten Beliebtheitswerte. Was ja lustig ist, denn seit wann interessieren sich Politiker für diese Werte? Sie werden ja gerade deswegen Politiker, weil sie einen feuchten Kehricht darauf geben, was die Wähler von ihnen halten. Und nach dieser Logik müsste dieser Fritz mit der Schamhaarfrisur schon lange unter Aufsicht bei Aldi an der Kasse sitzen. Also, warum ist dieser Starmer, der aussieht wie eine in die Jahre gekommene Kampflesbe, nun wirklich zurückgetreten? Das Internet munkelt, Donald Trump hätte etwas damit zu tun. Aber weiß der Donald überhaupt, dass es Großbritannien gibt? Die meisten Amerikaner halten doch London für ein Land, das von der Queen regiert wird und fragen auch heute noch deutsche Touristen, ob sie aus East- oder West-Germany kommen würden. Aber wenn Onkel Donald dahinter steckt, umso besser. Dann hätte ich noch ein paar andere Kandidaten für ihn, nach denen der Ruhestand förmlich schreit. Fritze habe ich ja bereits erwähnt. Aber wird sich im Land von Fish and Chips irgendetwas ändern? Der nächste totalitäre Haiopai steht doch schon bereit und wird die Inselbewohner weiter in den Abgrund treiben. Aber da wir gerade ja so kriegsgeil sind und Onkel Pistolius angeblich stabil der beliebteste Politiker der Bundesinsel, wenn's Dummland sei, warum denn dann nur Russland im Felde schlagen? Das britische Regime ist doch mindestens genauso unsympathisch. Lasst uns also die Briten befreien und kolonialisieren. Unserem Fußball könnte das nur gut tun. Und wo wir schon beim Thema sind, sind Sie auch so enttäuscht von der deutschen Nationalmannschaft bei dieser WM? Und ich meine nicht die Ergebnisse. Die sind uns doch allen schon lange egal. Schließlich haben die linksgrünen Vogisten ja schon vor Jahren das Leistungsprinzip abgeschafft und feiern nur noch die dummen Faulen und Fachkräfte ohne Kraft und Fach. Nein, mich enttäuschen unsere Kicker aus völlig anderen Gründen. Keiner gendert. Keiner trägt ein Tütü bei den Pressekonferenzen und Armbinden zum Fremdschämen sehe ich auch nirgendwo. Wo bleibt die Kritik an Donald Trump? Der Kampf gegen den amerikanischen Faschismus? Warum laufen unsere Spieler nicht mit orangenen Perücken auf und schmeißen sie vor dem Spiel dann symbolisch in eine mitgebrachte Mülltonne, auf der die Regenbogenflagge prangt? Wir waren auf einem so guten Weg bei den letzten beiden Weltmeisterschaften. Politisch korrekt wurde das Siegen verweigert, geistig minder bemittelt protestiert und wir wurden in wunderschöner Baerbock-Manier vor der ganzen Welt lächerlich gemacht. Und jetzt? Jetzt haben wir sogar die Gruppe gewonnen. Wo soll das bitte noch hinführen? Am Ende gewinnen wir noch ein paar Runden oder sogar den Pokal. Das würde Deutschland um Jahre zurückwerfen. Die Polizei müsste Tausende von Nationalflaggen einsammeln, der Verfassungsschutz Millionen von neuen Rechtsextremen beobachten und Linksgrün würde wieder komplett versiffen. Was für eine schöne neue Welt. In Berlin setzt sich gerade immer mehr eine spezielle Mode durch. Ganz viele Männer lassen sich lange Bärte wachsen und tragen Hemden, grob gestrickte Hemden, die ihnen bis zum Knöchel gehen. Scheinbar hat sich bei diesen Leuten noch nicht rumgesprochen, dass wir im absoluten Höllensommer alle sterben werden. Denn dieser Höllensommer vom letzten Jahr ist nämlich jetzt da, denn er ist mit der Deutschen Bahn gekommen. Aber nicht nur die Männer sind für diese Temperaturen völlig unpassend angezogen. Auch ihre Frauen tragen wallende Gewänder, die mindestens das komplette Haupt bedecken. Und wir wissen doch alle, über den Kopf regulieren wir unsere Temperatur. Nun habe ich mich schlau gemacht. Diese Männer und ihre Frauen kommen aus fernen Ländern. Unsere ehemalige Außenkriegsministerin hat sie aus Ländern geholt, die viele hunderttausend Kilometer entfernt sind und sich dann nach New York vertschüsst, wo sie keiner mag und niemand ihre Reden versteht. Diese schwitzenden, unpassend gekleideten Menschen hängen einer seltsamen Religion an, mögen keine Hunde und denken, dass der europäische Mann sofort in aller Öffentlichkeit erregiert, wenn er auch nur ein Fitzelchen Frauenhaar sieht. Denn anscheinend scheint das in ihrer Heimat so zu sein. Irgendjemand müsste ihnen mal erklären, dass wir europäischen Männer sehr viel aufgeklärter sind und uns viel besser im Griff haben. Vielleicht sollten sich unsere bärtigen Gäste einfach luftiger anziehen. Und zu guter Letzt, es gibt einen neuen Film. Citizen Vigilante von Uwe Boll. In Europa ist er verboten. Deswegen schauen ihn jetzt alle auf X. Er ist sehr brutal und feiert Selbstjustiz. Das ist absolut nicht neu und erinnert an den Film mit Michael Douglas, in welchem er sein Auto einfach im Stau stehen lässt und dann komplett durchdreht. Falling Down, ein ganz normaler Tag, hieß dieser Film, in dem sich die Frustration des Hauptprotagonisten in Gewalt entlädt, die immer mehr eskaliert und dabei soziale und gesellschaftliche Probleme herausstellt. Eigentlich macht dieser Film genau das gleiche wie Citizen Vigilante. Oder ist zumindest ähnlich. Auch Michael Douglas tötet Menschen. Er stellt Gewalt durch Latinos heraus, prangert eine gefühllose und ungerechte Gesellschaft an und trauert den guten alten Zeiten nach. Verboten wurde er nie. Im Gegenteil, er hat sogar Preise gewonnen. In Citizen Vigilante sind die Themen aber nun mal Verbrechen durch Migranten, Selbstjustiz und ein versagendes Rechtssystem. Genauso wie Michael Douglas begeht der Hauptprotagonist schwerste Verbrechen und stellt ebenso gesellschaftliche und soziale Probleme heraus, die real existieren. Die Gewalt ist drastisch, die Zuspitzung enorm und die Botschaft ist, sich zu wehren. Aber sind nach Falling Down Menschen auf die Straße gegangen und haben mit Panzerfäusten hantiert, so wie er in dem Film? Nein, der Film hat eine Diskussion angestoßen und zum Nachdenken angeregt. Genau dasselbe könnte Citizen Vigilante tun. Aber Diskussionen und Nachdenken ist anscheinend in unserer Demokratie gar nicht mehr gewünscht. Denn wenn der Untertan anfängt nachzudenken, könnte er ja auf die Idee kommen, dass ganz Europa gerade vor die Hunde geht, durch saudumme linksgrüne Entscheidungen ohne Maß und Verstand. In diesem Sinne, Ihr Oliver Brendel unter der Medienfuzzi auf YouTube.
Und das war 1820, das Abendjournal am Freitag, den 26. Juni. Die Redaktion hatte Katharina Schmieder, an der Technik saß Andreas Horn und Oliver Höhn hat die Musik ausgewählt. 1820 gibt's dann am Montag wieder, dann mit meiner Kollegin Silke Bunners am Mikrofon. Heute um 20.05 Uhr begrüßt sie Matthias Matusek und er unterhält sich heute mit Roger Köppel, dem Chefredakteur und Verleger der Schweizer Weltwoche. Die beiden reden über die Identitätskrise der Deutschen, den Wahnsinn der Aufrüstung gegen Russland und den moralisierenden Stechschritt der Kriegstreiber. Matusek heute um 20.05 Uhr. Mein Name ist Romy Arndt, ich sage jetzt Tschüss, bis bald und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.